lese uns jetzt gleich den zweiten Teil vom Predigttext. Und wer eine Bibel dabei hat, kann sie gerne mit aufschlagen. Es ist Johannes Kapitel 1. Ich habe das ja gerade schon gesagt, es ist der Anfang eines neuen Jahres, aber auch der Anfang einer Gemeindegründung. Und unser Bibeltext, unser Predigttext, der hat uns heute an den Anfang der ganzen Welt geführt, ja, zur Schöpfung. Aber er führt uns eben auch an den Anfang der Geschichte mit Jesus. Und das ist der Anfang der Geschichte der Gemeinde. Und die Predigt, die ich euch heute halte, ist auch ein Anfang, nämlich der Anfang einer Predigtreihe. Ich werde also die ersten Monate hier über die ersten 12 Kapitel des Johannesevangeliums predigen. Und diese Predigtreihe, die hat einen Titel, nämlich Begegne Jesus, erkenne Gott und finde das Leben. Warum das dieser Titel ist, das werdet ihr noch sehen. Ich lese uns jetzt zu Beginn den zweiten Teil. Also erst Johannes Kapitel 1 von Vers 35 bis 42. Am folgenden Tag stand Johannes, das ist jetzt Johannes der Täufer, wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi. Das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Der Herr segne uns sein Wort. Amen. Das Thema dieses Textes oder dieser Predigt habe ich genannt, warum und wie du Jesus nachfolgen sollst. Und ich beschäftige mich im ersten Punkt mit der Warum-Frage und in zwei folgenden Punkten mit der Frage, wie soll das passieren? Der erste Punkt geht auf die ersten Verse ein, die wir in der Lesung gehört haben, also diese ersten schwierigen Verse. Ich habe ihn genannt, Jesus und die Frage nach dem Sinn des Lebens. Johannes hat ja dieses Evangelium geschrieben, wahrscheinlich nachdem die anderen Evangelien schon geschrieben waren. Das können wir uns ein bisschen so vorstellen wie ein Ergänzungsband. Er hat ganz viele Geschichten, die anderen noch nicht haben, so ergänzend dazu geschrieben. Aber es ist noch was interessant. Markus geht mit seinem Evangelium, er setzt ein mit Jesu öffentlichen Wirken. Matthäus fängt mit der Geburt Jesu an und geht in Jesu Stammbaum bis zu Abraham, also den Anfang von dem Volk Israel. Und Lukas geht mit seiner Geschichte und seinem Stammbaum noch weiter, er geht bis zu Adam zurück. Und Johannes, der setzt noch früher ein, er geht vor den Anbeginn der Welt. Ja? Im Anfang, sagt er, im Anfang war das Wort. Und schon diese Formulierung erinnert jeden, der die Bibel ein bisschen kennt, an den Anfang der Bibel. Denn dort geht es so ähnlich los. Das ist ganz bewusst von Johannes so gemacht. Er wollte uns mit seinen ersten Worten auf den Anfang der Bibel, auf 1. Mose 1 führen. Ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und in dem darauffolgenden Schöpfungsbericht wird erklärt, wie Gott geschaffen hat. Nämlich er sprach, also durch sein Wort. Gott schuf durch sein Wort. Und dieses Wort war am Anfang, also bereits vor der Schöpfung, vor Raum und Zeit, von Ewigkeit her bei Gott. Dieses Wort Gottes war sozusagen ein Mittel Gottes oder Gottes Bevollmächtigter, durch den er die Welt geschaffen hat. Dieses Schöpfungswort Gottes ist also mehr als nur ein gesprochenes Wort. Und Johannes hat darum auch ein besonderes Wort dafür gebraucht, um das deutlich zu machen. Er spricht da vom Logos. Also im Griechischen steht hier im Johannesevangelium, im Anfang war der Logos und der Logos war bei Gott. Logos übersetzt man jetzt zunächst einmal erstmal mit Wort. Das ist also richtig übersetzt, das Wort. Aber der Begriff umfasste damals in der Zeit, wo Johannes lebte, viel mehr. Er war der zentrale Begriff der Philosophie. Also für alle, die so philosophische Gedanken hatten über den Sinn des Lebens und über wie funktioniert die Welt, die großen Fragen. Da war der Begriff Logos der entscheidende Begriff. Er war sowas wie die rationale, moralische Ordnung des Universums. Oder so dieses Prinzip, was das ganze Universum erhält, was mit Gott gleichgesetzt wurde. Manche haben es auch beschrieben als Weltenseele. Es gibt so eine Art Weltenseele, durch die alle Dinge erhalten werden und gelenkt werden. Irgendwie, da gibt es was da oben, so, ja, der Logos. Und im Leben ging es jetzt darum, diese Ordnung zu erkennen durch Meditation und dann im Einklang mit ihr zu leben. Also dieser Logos war sozusagen mit den großen Fragen des Lebens verbunden. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Warum ist alles da? Oder was ist der Sinn des Lebens? Und das macht jetzt Johannes auch wieder bewusst. Er verlinkt seinen Anfang des Evangeliums nicht nur mit dem Anfang der Bibel, sondern eben auch mit dem damaligen Denken. Ja, die Menschen, denen war das damals klar, es gibt irgendwie eine höhere Ordnung, es gibt irgendwie ein Ziel, für das alles geschaffen wurde. Es gibt eine Bestimmung des Menschen. Und die muss er erkennen und achten, um gut und frei leben zu können. Leb nicht einfach so irgendwie dahin, sondern erkenne deine Bestimmung, erkenne diesen großen Sinn des Lebens und dann kannst du ein gutes Leben führen. Das war das Denken damals. Also die Welt ist kein Produkt des Zufalls. Die Werte und Normen, nach denen wir leben, die haben also eine feste Grundlage. Sie sind nicht nach Belieben veränderbar. Es gibt einen Sinn in allem, es gibt eine Wahrheit und die ist wichtig für jeden Menschen. Und daran glauben heute viele auch. Auch wenn sie jetzt nicht direkt an die Bibel glauben oder an Jesus, glauben viele an das Schicksal oder an eine Bestimmung. Es muss doch irgendwie einen Sinn geben, das Ganze. Wir haben doch eine Bestimmung, wir sind doch nicht aus Zufall hier. Da gibt es etwas Größeres, auch wenn ich keine Ahnung habe, was das ist. So dieses Denken. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Johannes sagt, dieser Sinn des Lebens liegt nicht in einem Prinzip oder in irgendeiner abstrakten, rationalen Weltordnung, sondern in einer Person. Dieser Logos war bei Gott, er selbst war Gott, aber er ist Mensch geworden. Ja, das ist dieser Vers 14. Und das Wort, also dieser Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und das war völlig neu. Das ließ sich jetzt nicht mehr mit der griechischen Philosophie harmonisieren. Johannes hat gesagt, das, was ich euch sage, das bedeutet, dass man nicht durch Nachsinnen über Philosophie oder Meditieren über irgendeine Weltenseele, sondern durch eine Beziehung zu einer Person den Sinn im Leben und Erfüllung im Leben findet. Heute suchen Menschen ja meistenteils nicht mehr nach irgendeinem höheren Prinzip, nach einer Ordnung in der Welt, mit der man dann versucht, im Einklang zu leben. Heute ist es ja umgedreht. Nicht eine äußere Ordnung, vielleicht sogar noch eine andere Person, sondern die eigene Persönlichkeit, die eigenen Gefühle, die eigene Psyche, die ist entscheidend, die bestimmt über die Identität des Menschen. Das bedeutet, den Sinn deines Lebens, den musst du selbst anhand deiner Gefühle und Empfindungen definieren. Da kannst du nicht irgendwie nach draußen gucken, da musst du in dich reinschauen. Und der Sinn besteht schon allein darin, dass du selbst souverän über dich entscheidest. Du bestimmst über deine Identität. Also heute wird das ganz deutlich. Heute kann man bestimmen, ist man Mann oder Frau, aber eben auch über den Wert. Über deine Würde, wie würdig, wie wertvoll bist du? Das bestimmst du alles selbst. Nicht deine Familie, nicht deine Religion, schon gar kein äußeres, höheres Prinzip. Dein Wert, dein Selbstwert, deine Würde, sie hängen davon ab, wie gut du es schaffst, dich selbst zu leben. Und der Mensch hofft, sein Glück zu finden, Heil und Glückseligkeit, wenn er seine Gefühle und seine Vorstellungen verwirklichen kann, Und dafür ist jetzt dieser zweite Punkt sehr entscheidend, von anderen Anerkennung findet. Es reicht nicht aus, einfach nur du selbst zu sein. Du musst auch von anderen dafür Anerkennung finden. Jetzt wird es kompliziert, jetzt wird es schwierig. Es reicht nicht aus, einfach nur du selbst zu sein oder vielleicht sogar toleriert zu werden. Der Mensch möchte akzeptiert und anerkannt werden. Er möchte geliebt werden. Das brauchen wir. Das braucht jeder Mensch. Und dann spielen dann auf einmal gesellschaftliche Konventionen, so der Mainstream, doch wieder eine ziemlich große Rolle. Es ist sehr prägend für unsere Empfindungen und Gefühle. Wir sind dann nicht frei und können einfach aus uns selbst heraus irgendwie unser Ding machen, sondern wir sind geprägt. Ein gutes Beispiel sind hier die sogenannten YouTuber. Das ist ja ein richtiger Job jetzt geworden, ne? Du hast irgendeinen YouTube-Kanal, dann bist du total individualistisch, aber gleichzeitig kannst machen, was du willst, aber gleichzeitig stehst du unter sehr großem Druck, um Anerkennung, um Likes zu bekommen. Und viele YouTuber gehen daran kaputt, die kriegen dann Burnout. Und wenn sie aus dem Burnout raus sind, fangen sie wieder an, ihr Burnout zu vermarkten. Ein Artikel im Internet lautet dann folgendermaßen, da steht dann folgendermaßen mit dem Interview über so jemand, einfach sein eigenes Ding durchziehen, posten und auf das Feedback der Zuschauer warten. Wenn es gut läuft, trifft der Beitrag direkt einen Nerv und geht viral. Beste Voraussetzung für eine steile Content-Creator-Karriere auf dem Rücken des YouTube-Algorithmus. Der ist belohnt, wenn Videos große Aufmerksamkeit erhalten. Du kannst so schnell dein Ding machen, ja? Doch während Videos und Selbstvermarktung der YouTuber gerne ein vergnügtes, meist überdankbares Bild der Protagonisten darstellen, rücken die Schattenseiten dieses Geschäfts gerne mal in den Hintergrund und kommen erst zum Vorschein, wenn die Personen hinter der Fassade ins Wanken geraten. Denn Erfolg gibt es auch bei YouTube nicht geschenkt, sondern geht nicht selten mit stetigem Leistungsdruck, Verlustängsten, dem Gefühl des Scheiterns und den daraus resultierenden psychischen Erkrankungen einher, wie beispielsweise Depression und Burnout. Also hier merken wir an diesem Beispiel, aber es ist ja überall so, dass der Mensch eben doch nicht souverän ist. Frei in seinen Entscheidungen. Frei entscheiden zu können, wer man ist und einfach nur sich selbst sein. Das geht nicht. Jesus sagt im Johannesevangelium, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Aber eben nicht irgendeine abstrakte Wahrheit, irgendeine Weltordnung, sondern eben wiederum die Wahrheit in einer Person, in Jesus. Denn er ist das fleischgewordene Wort Gottes, in dem wir die Herrlichkeit Gottes sehen, voller Gnade und Wahrheit. Da haben wir alles drin. Die Gnade, die Liebe, die Barmherzigkeit und die Wahrheit, die feste Grundlage. Also Sinn, Glück, Heil, Wahrheit findest du nicht in einem abstrakten Prinzip und auch nicht in dir selbst, sondern in Jesus. Deshalb habe ich diese Predigtreihe so genannt. Begegne Jesus, erkenne Gott und finde das Leben. Also der Startpunkt ist Jesus. Ihn muss ich besser kennenlernen. Mit ihm brauche ich eine Beziehung. Und um uns das deutlich zu machen, zeigt jetzt der Apostel Johannes nach dieser philosophischen Einleitung, die ist ja wirklich sehr philosophisch, geht er dann auf viele Begegnungen und Gespräche ein, die Jesus mit zum Beispiel den ersten Jüngern hatte oder mit verschiedenen Leuten. Also es wird direkt, ja, tauchen wir ins Leben ein, Jesus begegnet irgendwelchen Leuten und das sind die verschiedensten Leute mit den verschiedensten Sichtweisen, Problemen, Fragen und Zweifeln. Also wie heute, wie wir, ja. Wir werden es sehen, wie spannend und interessant diese Begegnungen von Jesus mit den Menschen waren und wie viel wir davon lernen können. Oder wir bemerken, ja, das sind ja eigentlich, da werden wir direkt angesprochen. Die allerersten, auf die wollen wir heute noch eingehen, die allerersten, von denen Johannes berichtet, sind die Männer, die durch die Begegnung mit Jesus zu seinen ersten Jüngern wurden. Als sie in Kontakt mit Jesus kamen, waren sie selber noch Jünger bzw. Schüler einer damaligen bekanntesten und wahrscheinlich auch kantigsten, dem bekanntesten und den kantigsten Verkündiger der damaligen Zeit, das war Johannes der Täufer. Das war so der Star-Prediger, aber das war auch der Stein des Anstoßes. Die Botschaft von Johannes lautete, oder wir lesen das Vers 35, am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger, und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Also das war seine Hauptbotschaft. Er wies auf Jesus hin, er ist gekommen, um dieses Lamm Gottes zu sein. Johannes selbst war der Vorläufer von Jesus. Er hat ihn angekündigt, hat die Menschen auf sein Kommen vorbereitet, hat ihnen erklärt, wer Jesus ist, nämlich der im Alten Testament verheißene Messias. Und heute in der Lesung haben wir das gehört. Dieser Messias sollte nach Johannes kommen, aber er war bereits vor ihm existent. Vers 15. Oder dann Vers 16. Dieser Messias offenbart und bringt den Menschen die Gnade und Wahrheit Gottes. Johannes sagt, er wird nicht nur mit Wasser, sondern mit Heiligen Geist taufen. Er sagt, dieser Messias steht weit über mir. Ich bin es nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Und jetzt kommt das Unerwartete und das sagt ihm Johannes gleich zweimal. Er sagt, er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Ja, Vers 29 zum Beispiel. Das heißt, dieser ewige Logos, dieser menschgewordene Sohn Gottes, sollte zum Opferlamm werden, was anstelle des Volkes bzw. zur Wiedergutmachung ihrer Sünden leiden und sterben sollte. Johannes sagt, die Taufe ist ein Zeichen, natürlich dafür hat er den Menschen getauft, ja, Johannes der Täufer. Es ist sicherlich ein Zeichen dafür, dass deine Sünden leid tun, dass du es fortan besser machen willst, ja, diese Bußtaufe des Johannes. Aber du brauchst jemanden, der deine Strafe trägt, die Strafe der Sünden für dich trägt, der wirklich wieder alles gut macht. Und diese Botschaft, die war ziemlich heftig. Das ist sehr, sehr zusammengefasst. Johannes braucht ja dann ein ganzes Evangelium, um das Stück für Stück zu erläutern. Die war damals für die Leute, die es gehört haben, auch viel zu heftig, viel zu viel. Die haben das nicht verstanden. Und die Jünger, die ersten beiden, haben aber eins erkannt. Johannes ist zwar der Starprediger, der angesagte Lehrer, der uns echt anspricht, von dem wir so viel gelernt haben, aber Jesus ist der, um den es eigentlich geht. Jesus ist der, der direkt von Gott kommt und auf den uns Johannes hinweisen will. Und deshalb sagen sie, wir gehen ihm nach, wir folgen ihm nach. Ja, Vers 37, und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Und damit kommen wir jetzt zu diesen zwei Punkten, wo es um die Frage des Wie geht, wie du Jesus nachfolgen sollst. Der erste Punkt lautet, Jesus nachfolgen bedeutet, sein Schüler zu werden. Zunächst einmal mit diesem Wort nachfolgen in Vers 37, da ist mehr gemeint als, jetzt wollen wir einfach mal schauen, was Jesus jetzt macht. Wir gehen mal ein Stückchen hinterher. Die Zeit, in der das Wort gebraucht wird, steht so für eine Ein-für-alle-Mal-Aktion. Also diese beiden Anhänger von Johannes wollten nun Jesus anhängen, und zwar als seine Jünger. Jetzt folgen wir ihm nach. Dieses Wort Jünger ist auch interessant. Im Griechischen Mathetes, wenn wir es wörtlich übersetzen, heißt das ein Lernender oder ein Schüler oder ein Student. Und im Deutschen, das Wort Jünger kommt von dem Wort Jung, und Jünger bedeutet eigentlich ursprünglich Lehrling. Passt also auch. Also dieser Jünger, dieser Mathetes, war ein Lernender, und das war das Besondere, der einen ganz bestimmten Lehrer, einen ganz bestimmten Rabbi nachfolgte. Denn damals konnte man sich also nicht irgendwie auf der Uni einschreiben, so dass man jetzt irgendwo zum Studieren ging, sondern wenn man damals studieren wollte, musste man einen Lehrer finden, einen Rabbi finden, dem man dann tatsächlich wortwörtlich nachfolgte. Dieser Rabbi ging also vorne weg, seine Jünger folgten ihm und beim Laufen unterrichtete er sie. Übrigens sage ich das meinen Kindern, wenn sie irgendwas auswendig lernen sollen, Vokabelkarten, schreibt euch auf Karten und geht im Garten immer hoch und runter und lernt dabei, das geht viel besser. Also es ist wirklich so, beim Laufen lernt man besser. Ja? Und so war das damals. In einem tiefen Sinn sind es sozusagen hier die ersten Schritte als Studenten, als Schüler, als Jünger Jesu, die diese beiden Jünger machen. Oder sie machen deutlich, wir wollen es gerne werden. Nimm uns an als deine Jünger. Wir wollen deine Schüler sein. Und Jesus dreht sich dann nach einer Weile um und sagt nicht, komm und folge mir nach. So, oh, jetzt habe ich schon die ersten zwei. Oh, jetzt gleich der Berufungsruf. Ja. Das hat er dann später gemacht. Das war mehr oder weniger der Ruf ins Vollzeitstudium. Ja. Sondern er fragt sie, was sucht ihr? Und mit dieser Frage will Jesus auch mehr von ihnen erfahren, als was ihr nächstes Reiseziel ist. Also Jesus geht eigentlich über den Smalltalk hier drüber hinaus. Er geht gleich direkt rein, er geht direkt zur Sache. Was suchst du? Das ist die Frage, und zwar in deinem Leben. Jesus hätte auch sagen können, was willst du wirklich? Oder wonach strebst du? Was ist das Ziel in deinem Leben? Das war die Frage. Das steckt hier drin. Und sie antworten, Rabbi, also Lehrer, wo wohnst du? Das ist irgendwie witzig, oder? Also, stellt euch vor, ihr begegnet einem sehr weisen Mann, einem Lehrer, der dir die Antworten geben kann auf die großen Fragen. Was weiß ich, irgendein Politiker, der so wirklich Ahnung hat und weiß, was los ist. Du begegnest ihm und er sagt, jetzt hast du eine Frage frei. Und dann fragst du ihn, ja, wie sieht es bei dir zu Hause aus? Wer kommt auf diese Idee? Ja? Stell dir vor, du begegnest jemand, der kommt von Gott. Du hast die Chance, ihm eine Frage zu stellen. Was würdest du fragen? Die Leute, die bei mir im Unterricht sind, im Willkommenskurs, ja, die kommen ganz schnell auf so ganz große Fragen. So, wie passt Gottes Souveränität, dass er alles bestimmt und macht, mit der menschlichen Verantwortung zusammen? Oder meine Konfirmanden, die brauchen nicht lange und stellen eigentlich so ziemlich schnell die sogenannte Theodizee-Frage. Wie kann Gott gut sein bei all dem Leid in der Welt? Das sind doch die großen Fragen. Selbst meine Kinder bei der Morgenandacht fangen an, Fragen zu stellen, wo ich dann sagen kann, die Bibel gibt nicht auf alle möglichen Fragen Antworten, aber auf alle nötigen. Also man kann nicht alles beantworten. Ja? Also diese Jünger haben jetzt die Chance, den Logos himself, ja, zu fragen. Und was fragen sie? Wo wohnst du? So wie wir Deutschen, so. Wir sind doch immer interessiert, wie sieht es bei jemandem zu Hause aus? Oder? Wie ist der eingerichtet? So. Erstmal die Wohnung angucken. Warum machen die das? Also eine Erklärung könnte sein, dass sie einfach so ein Stück weit überfordert sind von der Situation. Auf einmal spricht er uns an. Jetzt müssen wir irgendwas sagen. Aber ich glaube, es geht ihnen auch um mehr. Ich glaube, ihnen war durchaus bewusst, das, was sie von ihm wirklich wollten, das konnte man nicht in ein paar Minuten klären. So im Vorbeigehen, noch auf dem Weg noch mal ein paar Fragen klären. Sie wollten mit ihm ein langes Gespräch. Sie wollten doch nicht mal nur ein Gespräch. Sie wollten ja seine Schüler werden. Und darum nennen sie ihn ja auch Rabbi. Sie sprechen ihn als Lehrer an. Also nimm uns mit zu dir nach Hause. Ja? Nimm uns mit unter deine Fittiche, in deine Schule. Und das ist die Einstellung, die wir brauchen. Wenn du Jesus kennenlernen willst, musst du sein Schüler werden. Jesus lernst du nicht mal so für ein bisschen Bibel kurz durchlesen, mal so Wikipedia-Artikel mal durchlesen, was gibt es so zusammenfassend. ChatGPT, fasse mir kurz zusammen, was ist die Botschaft Jesus und wer ist es? Aus bibeltreuer Sicht. Das reicht nicht aus. Ja? Man muss bereit sein, sein Schüler zu werden. Das Schöne ist, jeder kann Jesus kennenlernen. Ja? Bei diesem philosophischen Gedanken über den Logos, das war ja sowieso noch für ganz wenige Menschen was. Wer kann sich solche Gedanken machen? Wer hat überhaupt die Zeit dafür? Das geht doch total am Leben vorbei. Aber jeder Mensch kann ein Jünger Jesu werden, eine Beziehung mit Jesus haben. Man muss dazu bereit sein, lernen zu wollen. Das Johannesevangelium wird oftmals zum Einsteigen ins Bibelstudium empfohlen. Wenn du Jesus kennenlernen willst, wenn du die Bibel kennenlernen willst, lies doch erstmal das Johannesevangelium. Ja, Jesus wird da besonders persönlich geschildert, ansprechend, in einer herrlichen Art und Weise. Sehr, sehr beliebtes Evangelium, aber es ist zugleich das philosophischste Evangelium. Kaum einer versteht dann wirklich, was dort steht, weil es so tiefgehende Gedanken sind. Es geht eben nicht nur darum, einen Menschen kennenzulernen, so eine Biografie zu lesen. Es geht darum, den menschgewordenen Sohn Gottes, oder um es philosophisch auszudrücken, den Logos kennenzulernen. Und da muss man bereit sein, sein Schüler, sein Student, sein Jünger zu werden. Und das gilt auch jedem, der ihn schon kennt, der ihm schon nachfolgt. Wir sollten nie diese Einstellung verlieren, dass wir Jesu Jünger, Jesu Schüler sind. Aber wir machen das ganz oft. Ne? Wir denken, wir kennen das Evangelium ja schon. Wir haben die Grundlagen verstanden, ich habe ein Bekenntnisbuch gelesen, ich habe die Bibel einmal durchgelesen, was auch immer, und wir denken dann, was soll jetzt noch Neues kommen? Jetzt kommt nur noch Wiederholung und Langeweile. Und heute schon wieder Gottesdienst. Oh, wie lange dauert der? Also, was soll denn jetzt noch kommen? Wir haben es doch einmal gehört. Ja, das ist ganz schnell so eine Einstellung, die wir Christen haben. Aber wisst ihr, selbst bei jedem Handwerk oder bei jedem Fachgebiet, jeder weiß doch, wenn man es einigermaßen beherrscht, hat man noch nie ausgelernt. Wenn du 3 Jahre eine Lehre gemacht hast, bist du noch nicht fertig. Da kannst du einen richtig guten Meister haben und der bringt dir wirklich die Grundlagen bei, aber dann bist du noch nach 3 Jahren oder nach 10 Jahren noch nicht diesen Meister ebenbürtig. Man muss immer weiter lernen. Wie viel mehr sollte uns das bewusst sein bei einem Lehrer, der der ewige Sohn Gottes ist, voller Gnade und Wahrheit? Da kann man nie sagen, ja, ich habe es jetzt begriffen oder das reicht erstmal. Durch unseren Lehrer wurde die Welt geschaffen, die Rettung erwirkt und die größte Bewegung der Welt ins Leben gerufen, die bis heute erhalten ist und erhalten bleibt durch ihn selbst, nämlich die Gemeinde. Wenn ihr die Bibel lest oder zur Bibelstunde geht oder zum Gottesdienst kommt, dann müsst ihr mit dieser Einstellung eines Schülers kommen, der weiß, dass er noch viel lernen muss und auch lernen will. So wie Andreas und dieser andere Jünger, dieser Apostel Johannes. Wir lesen hier im Vers 35, er spricht zu ihnen, kommt und seht, sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Kommt und seht. Damit meint Jesus wiederum mehr als nur, schaut euch mal an, wie der Sohn Gottes seine Bude eingerichtet hat. Das war damals nicht so spektakulär. Die sahen etwa gleich aus, die Häuser. Ja, da gab es jetzt nichts Besonderes zu sehen. Sondern Jesus hat gesagt, kommt zu mir, ich lade euch ein, ich nehme mir Zeit für euch, ich möchte, dass ihr bei mir seid. Und das führt uns zu dieser zweiten Wie-Frage, wie sollen wir Jesus nachfolgen? Jesus nachzufolgen bedeutet, mehr als sein Schüler zu sein. Jesus hätte ja sagen können, passt auf, ich weiß, was ihr wollt, Montag bis Freitag immer von 9 bis 15 Uhr Unterricht. Dann seid ihr mal da, dann checkt es. Dann Jesus sagt, kommt und seht, kommt zu mir nach Hause. Also Jesus nachzufolgen bedeutet mehr als nur sein Schüler zu sein. Sie gingen dann zu ihm, sie blieben dann den ganzen Tag dort, es war um die 10. Stunde, das ist nach unserer Zeitrechnung nachmittags um 4. Und die Formulierung und die jüdische Zeitrechnung lassen darauf schließen, dass sie mindestens bis spät in den Abend blieben oder eben vielleicht sogar über Nacht blieben. Das ist das Wahrscheinlichere. Also Jesus hat sie in sein Haus eingeladen, am Anfang hat er also noch eine Bude gehabt in Kapernaum, da hat er am Anfang gewohnt. Und später hat er dann kein festes Quartier mehr gehabt, aber da hat er noch was gehabt. Und wahrscheinlich hat sie Jesus auch zum Essen eingeladen. Ich weiß, das steht hier nicht drin, aber wenn wir das Johannesevangelium im Ganzen anschauen, überhaupt die Evangelien, überhaupt das Leben Jesu, dann wissen wir, ohne Essen und Trinken ging es nicht ab. War undenkbar für Jesus. Jesus ließ sich keine Gelegenheit entgehen mit anderen Leuten, mit Interessierten, selbst mit berüchtigten Sündern oder auch mit hoch angesehenen Theologen und natürlich erst recht mit seinen Jüngern gemeinsam zu essen und zu trinken. Selbst wenn es nicht zu essen und zu trinken gab, da hat er halt was gemacht. Also gleich im nächsten Kapitel die Hochzeit zu Kana. Da hat er zwischen 500 und 700 Litern Wein gemacht. Oder dann Kapitel 4, die Frau am Brunnen. Er spricht dort zwar von diesem übernatürlichen Wasser, vom Heiligen Geist, aber warum machen sie überhaupt Pause am Brunnen? Damit seine Jünger was zu essen holen konnten. Oder dann Kapitel 6, die Speisung der 5000. Bis hin zur Auferstehung, wo dann seine Jünger so ein bisschen nach der Auferstehung gar nicht wissen, was machen sollen. Gehen dann fischen, versuchen Fische wieder zu fangen, aber fangen nichts. Und Jesus kommt, er gibt ihnen nochmal so einen übernatürlichen Fischfang, die Netze sind voll und dann begrüßt er sie an Land mit einem warmen, frischen Frühstück. Also Jesus war Essen und Trinken wichtig. Und er hat mit Sicherheit auch mit Andreas und Johannes dann hier ordentlich gegessen und getrunken. Warum war ihm das so wichtig? Weil ihm Gemeinschaft wichtig war. Darum ging es, Gemeinschaft zu haben. Ne? Wann haben wir herzliche, fröhliche, schöne Gemeinschaft miteinander? Wenn wir zusammen essen und trinken. Das steht dafür. Der ganze Himmel wird beschrieben mit einem großen Festmahl. Also Jesus wollte eben nicht nur Schüler, lernwillige Nachfolger. Jesus will dir nicht nur theoretisches Wissen über die großen Fragen und vor allem über Gott vermitteln. Jesus will dir Gott vermitteln, Gott selbst vermitteln. Vers 18 haben wir gehört. Jesus kam und hat Aufschluss über Gott gegeben. Er hat wirklich Gott gebracht. Weil wir nicht in einem irgendwie theoretischen Wissen über Gott, sondern in Gott selbst unser Glück, unser Heil, unsere Ruhe finden. Und darum will Jesus Gemeinschaft mit dir, mit uns. Er will eine Beziehung. Und das Schöne ist, das können wir heute immer noch haben, auch wenn Jesus nicht mehr leiblich hier in dieser Welt lebt und uns in sein Haus einladen kann. Wir leben mit ihm, wir haben diese Gemeinschaft mit ihm, indem wir an ihn glauben. Das ist dieser wahre, lebendige Glauben. Und das ist eins der ganz großen Themen im Johannesevangelium. Johannes erklärt in seinem Evangelium, was bedeutet es, an Jesus zu glauben. Es gibt ja viele Arten von Glauben. Ja? Jeder glaubt an irgendwas. Was ist dieser wahre Glaube? Was macht ihn aus? Und er benutzt da die krassesten Bilder und Vergleiche dafür. Und die haben ganz oft mit Essen und Trinken zu tun. Ich bin das Brot des Lebens. Ich gebe dir lebendiges Wasser. Und Jesus macht dadurch deutlich, durch Gottes Geist, durch den Heiligen Geist, können wir an ihn glauben, können diese Beziehung mit ihm haben. Und das bedeutet dann eben so viel mehr, als wir gucken mal, wie der Sohn Gottes wohnt, sondern der Sohn Gottes nimmt Wohnung in uns. Kurz zusammengefasst, an Jesus glauben heißt nicht nur für wahr zu halten, dass er der Sohn Gottes ist, der Mensch wurde, sondern ihn als Messias anzunehmen. Das heißt, allein auf ihn zu vertrauen. Das, was er für uns getan hat, auf sein Opfer, auf seine Liebe. Andreas sagt, wir haben den Messias gefunden. Das heißt, übersetzt den Gesalbten. Wer wurde in der Bibel gesalbt? Im Alten Testament der König, der Priester und der Prophet. Und daran können wir auch nochmal sehen, was bedeutet es, an Jesus zu glauben. Ganz kurz, nimm ihn an als Prophet. Also das heißt, als den Lehrer, der dir Gottes Willen lehrt. Nimm ihn an als Priester, also als den, der das Opfer für deine Sünden bringt, der selbst zu diesem Opfer geworden ist, damit er dir deine Schuld vergeben kann. Und nimm ihn an als König, als deinen Herrn und Beschützer. Amen. Amen. Wir wollen jetzt gleich das Lied singen, Jesus soll die Losung sein, da ein neues Jahr erschienen. Das passt so schön, dass Jesus wirklich der ist, den wir nachfolgen wollen. Aber vorher möchte ich mit euch beten. Lass uns die Hände falten. Ja, himmlischer Vater, dreieiniger Gott, wie überwältigend sind diese ersten Verse des Johannesevangeliums. Und wie überwältigend bist du selbst, Herr Jesus Christus. Aber du bist uns dennoch ganz nahe gekommen, damit wir dir begegnen können. Und du bist uns nahe gekommen, um uns frei zu machen, frei von Sünde und Zwängen, um uns wahres Glück und ewiges Leben zu bringen. Ich bitte dich für die, die auf der Suche sind nach dem Sinn, nach dem Glück, nach dem Leben, offenbare dich ihnen durch dein Wort. Und ich bitte dich für die, die deine Herrlichkeit und Gnade schon erkennen durften, die schon an dich glauben, dass es für sie nie eine Selbstverständlichkeit wird oder etwas, wo man denkt, dass da eben nichts Neues mehr kommt. Keine Freude mehr, keine Kraft, keine Erkenntnis mehr. Nur noch so moralische Handlungsanweisung. Herr, erbarme dich über uns. Und schenke, dass wir wirklich nie aufhören mit Staunen. Immer mehr erkennen dürfen, wer du bist, Herr Jesus, was du für uns getan hast. Du hast uns so viel mehr zu geben. Denn du bist der ewige Gott. Schenke, dass wir nie aus deiner Schule laufen. Und dass wir im Glauben immer mehr deine herrliche Gemeinschaft, diese herrliche Gemeinschaft mit dir erfahren dürfen. Amen.